Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gelesen, dem Literaturpodcast mit Lukas Bawenschik.
Und mit Finn Benkert.
Juhu oder Moin, um schon mal das Nordische, das in dieser Folge präsent sein wird, hervorzuheben. Ja. Ja, Lukas, wir haben jetzt zweimal über Gegenwartsliteratur, kann man sagen, gesprochen mit Murakami und mit Caroline Wahl. Jetzt widmen wir uns einem Literaturnobelpreisträger, nicht Hang Kang, der aktuellen Preisträgerin, sondern Jon Fosse, der 2023 den Literaturnobelpreis erlangt hat. Vor allem, weil ich mit seinem Werk noch gar nicht vertraut war. Wie ging's dir?
Na, ich hatte tatsächlich Shining bzw. Ein Leuchten gelesen, schon bevor diese Preisvergabe stattgefunden hat. Habe es jetzt für diese Sendung nochmal gelesen. Aber ansonsten nutze ich diesen Podcast ja auch ganz gerne, um einfach auch ein bisschen was zu lernen, um mich so diesem großen Feld der Gegenwartsliteratur auch so ein bisschen anzunähern, weil ich da wirklich so viele weiße Flecken habe. Und hier ist auf jeden Fall ein Autor, der schon in irgendeiner Form heraussticht. Nicht nur als Literatur-Nobelpreisträger, sondern weil er schon auch in seiner Art zu sprechen, in seiner Art zu schreiben, für mich so ein bisschen sui generis ist, oder? Der ist jetzt nicht sofort mit tausend Sachen vergleichbar. Also es gibt an vielen Stellen so Le Monde-Zitate, der Beckett der Gegenwart oder sowas, aber das scheint es mir alles nicht zu treffen. Ich finde, er ist schon recht singulär so als Autor.
Und vor allem ist er eben auch ein spannender Autor, um uns dieses Land Norwegen und den Verlauf der Postmoderne, der literarischen Postmoderne in Norwegen begreifbar zu machen. Weil was ich nicht wusste, worauf ich dann auch erst durch diese Recherche gestoßen bin, ist, dass es natürlich auch in Norwegen eine Postmoderne gab, ungefähr zeitgleich zum Rest der Welt, also so in den 70ern, 80ern, 90ern. Das aber, wo im Rest der vor allem natürlich westlichen Welt diese Literatur sich hinbewegt hat zu einem vielleicht Markenfetischismus, zu einer Wiederholung, zu, um es mit Fredrik Jameson zu sagen, zu einer leeren Parodie, ist ja bei Norwegen das Spirituelle und der Glaube zurück in die Literatur gekommen. Also die Literatur hat wieder nach einem Sinn im Leben gesucht und diesen Sinn auch im Glauben gefunden. Und das fand ich wahnsinnig interessant, weil man das ja auch direkt in den Werken von Fosse, zumindest in den beiden, die wir gelesen haben, wiederfindet.
Ich meine, die Rückkehr der Religion ist ja, glaube ich, auch so ein Allgemeinplatz der Soziologie verschiedener Politikwissenschaftler, verschiedener Religionswissenschaftler. Es gibt ja, glaube ich, immer Anlässe, die jetzt endlich dann zu erklären. Genauso wie man auf die Rückkehr Jesu wartet, wartet man auch auf die Rückkehr der Religion. Und hier findet man sie auf jeden Fall in Massen. Ich würde sagen, dieses Element der Wiederholung, über das du gesprochen hast, das würde es hier auf jeden Fall geben. Das ist sprachlich eingebunden. Mhm. Aber klar, dieses seltsame Gebetsartige, dieses Rosenkranzartige, sich wiederholende dieser Prosa, das sticht einem natürlich ins Auge. Ich meine, man kann über Jon Fosse vielleicht ganz kurz erzählen, dass er 1959 in einer norwegischen Küstenstadt namens Haugesund geboren wurde und im Alter von 7 Jahren so eine Nahtodserfahrung gemacht hat. Er ist irgendwie auf eine Glasflasche gefallen und hat seine eigene Welt, sein Haus und so weiter von außen gesehen. Und das ist ja eine Perspektive, die wir auch heute in diesen beiden Büchern, die wir besprechen werden, vielleicht sollte ich sie einmal benennen, damit wir das Ganze nicht so immer so abstrakt vor uns hertragen. Wir werden über Morgen und Abend von 2013 sprechen, erschienen im Rowohlt Verlag. Und wir werden über Ein Leuchten sprechen, auch im Rowohlt Verlag erschienen, und zwar 2023, letztes Jahr erst.
Ja, Erzählperspektive ist auf jeden Fall eine Frage, der wir hier nachgehen müssen. Die hat mich nämlich auch sehr begeistert und fasziniert. Und du hast das Sermonartige, das Rosenkranzartige dieser Prosa schon angesprochen. Es ist eine sehr lyrische Prosa, kann man sagen, die auch mit Enjambements arbeitet, mit teilweise einer interessanten Zeilensetzung. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Literatur, die man sehr in einem Rutsch erfahren sollte. Also die möchte sehr unmittelbar sein und auch sehr als Erlebnis wahrgenommen werden.
Sie möchte musikalisch sein, oder? Ein Vorbild, das er immer wieder nennt, ist Bach mit seinen Fugen. Und diese Einlassung, diese Wiederholung, dieses Übereinanderlegen, dieses Polyphone, ich finde, das fällt einem schon sehr deutlich auf. Also es ist eine Sprache, die um so einzelne Wörter immer wieder kreist, immer wieder dorthin zurückkehrt, die was Ritualisiertes hat. Und du wolltest gerade über die Wirkung, die das auf dich hatte, sprechen, glaube ich, oder?
Natürlich kann ich nur vermuten, was für eine Wirkung das haben soll, aber auf mich hat es auf jeden Fall eine Wirkung gehabt, nämlich dass es mich doch sehr emotional ergriffen hat und dass ich nach so ein paar Testseiten, nenne ich es mal, auch sehr, sehr drin war, sehr den Rhythmus dieser Sprache verfallen bin und auch sehr dem Rhythmus dieser Welt verfallen bin. Und dann vor allem nach Morgen und Abend tatsächlich auch mit ein paar Tränen der Rührung herausgegangen bin. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Das ist interessant. Ich hatte eigentlich gedacht, hier stehen alle Zeichen auf Erfolg. Weißt du, ich bin ja katholisch erzogen worden und obwohl ich irgendwann dann mit 18 aus der Kirche ausgetreten bin, hat mich das immer begleitet. Mein ganzes Leben lang hatte ich schon eine große Faszination für das, was ich jetzt mal im weitesten Sinne so eine katholische Ästhetik nennen möchte. Also immer da, wo Leiden, wo Zweifel, wo ein Blick zu etwas Größerem, Transzendenten, wo dieser Blick gerichtet wird, da ist schon ein Grundinteresse da. Und Jon Fosse ist ja tatsächlich ursprünglich Protestant gewesen, dann aus der Kirche ausgetreten, Quäker geworden und dann schließlich zum Katholizismus bekehrt. Und ich finde aber, man merkt nicht die Schwere irgendwie des Konvertiten irgendwie. Normalerweise sind katholische Konvertiten ja nun religiös die unerträglichsten Figuren überhaupt, die sich dann auf irgendwelchen Spezifika festreiten und irgendwelche Gesetze total überbetonen, die, sagen wir, Alltags- und Gebrauchskatholiken nicht im geringsten interessieren. Und ich sehe bis auf natürlich diesen Bezug auf Gott, aber in seinen Werken nicht unbedingt was Religiöses, sondern für mich ist das schon auch eher eine spirituelle Kunst, eine mystische Kunst. Und ich verstehe total, wenn du über den hypnotischen Effekt dieser Kunst vielleicht redest, dieser Prosa vielleicht redest, weil ich habe schon das Gefühl, darauf ist sie angelegt. Das ist so eine Form von Écriture automatique, würde ich sagen. Er versucht im Flow zu schreiben, er versucht in Bewegung zu schreiben, er versucht, wie gesagt, fließend zu schreiben. Das merkt man. Da soll Trance und Hypnose durch entstehen. Und ich hatte das Gefühl, ich erlebe da vor allen Dingen ein Plappern. Ich erlebe da einen aufdringlichen, lauten, lärmen, sich über mich ergießenden inneren Monolog. Und ich musste vielleicht an Allen Ginsberg und sowas, diese ganze Generation denken, die ja auch irgendwie ihre Version von so diesem surrealistischen Credo gefunden haben, die auch so Automatic Writing angestrebt haben und einfach schiere Massen runtergetippt haben, oft auf Drogen. Und ich glaube, hier sind jetzt vielleicht nicht mehr so viele Drogen im Spiel. Jon Fosse hat oft davon erzählt, dass er ursprünglich Alkoholiker war oder dass er zumindest so viel getrunken hat und der Glaube ihn in Teilen auch gerettet hat. Und dass hier ist dann doch irgendwo eine sehr nüchterne, eine sehr schmucklose, einfache Sprache. Und ich fand es auf Dauer wahnsinnig anstrengend, immer wieder um dieselben Worte zu kreisen, zu stolpern über diese Worte, zurückgeworfen zu werden. Vielleicht fangen wir mal mit dem aktuelleren der beiden Bücher an, wenn das okay ist, mit Einleuchten.
Sehr gerne. Ich würde dir gar nicht widersprechen wollen bei allem, was du gerade gesagt hast. Für mich hat diese Wiederholung aber was bewirkt. Also mich hat es nämlich so ein bisschen erinnert auch an die Prosa von Sven Regener, der ja auch mit sehr vielen Wiederholungen arbeitet und mit sehr vielen inneren Monologen seiner Figuren, die förmlich das Banale so weit zerdenken, bis es zum ganz epochalen Großen wird. Und hier hat diese ewige Wiederholung auch dafür gesorgt, dass plötzlich Worte eine Bedeutung gefunden haben, die sie vorher nicht machten. Du wolltest über ein Leuchten reden und ich habe mir einen Satz aus Ein Leuchten auch rausgestrichen, glaube ich, wo ich dann wirklich dabei war und wo ich mir wirklich dachte, okay, ich möchte das jetzt weiterlesen. Und das ist der Satz, ja, das kann ich tun, das werde ich tun, das werde ich zu tun versuchen, denn was soll ich sonst tun? Also ich glaube, das war der Satz, wo ich wusste, okay, ich möchte Fosse weiter folgen und ich akzeptiere diese Schreibe als Feature und nicht als Bug.
Na, Bug auf keinen Fall. Natürlich ist das alles Intention. Natürlich ist dieses Obsessive, sich Verklammernde und auch dieses sich selbst Zerdenkende. Was du ja machst, ist ja auch ein Satz, der sich mehrfach, sagen wir, rekursiv reperspektiviert, der immer einen neuen Blick annimmt, der sagt, okay, ich werde das machen, ich werde es nicht machen, ich muss das machen, ich kann das nicht machen. Also der so fast, wenn wir vom Postmodernen irgendwie sprechen oder sagen wir, wenn wir von sowas Kubistischem sprechen, so nebeneinander stellt, was eigentlich widersprüchlich sein müsste, verschiedene Entwicklungsstufen eines Denkprozesses und der uns irgendwie alle Möglichkeiten gleichzeitig zeigt. Aber für mich findet das Buch irgendwie seine Metapher schon relativ früh, denn es beginnt ja mit einem relativ klassischen Motiv des 18. Jahrhunderts, dem Aufbruch ins Ungewissen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen göttliche Komödie, vom Weg abkommen, irgendwo in den Wald fahren, sich verlieren und so.
Ich würde sagen, es ist vor allem Romantik, oder? Es sind ganz klassische Topoi der Romantik, fand ich.
Das auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, dann wird es aber, vielleicht findet es zu sich selbst, denn das Auto, unsere Hauptfigur, bleibt irgendwo im Wald stecken. Und er überlegt an einer Stelle, es hin und zurück zu fahren, um es aus dem Schlamm zu befreien. Und diese Prosa fühlt sich für mich an, als wollte man so ein feststeckendes Auto aus dem Schlamm befreien. Als würde man immer wieder aufs Gas drehen, immer wieder in den Rückwärtsgang schalten. Vielleicht verschaltet man sich hier und da mal. Und das ist was für mich sehr Unbefriedigendes. Und ich verstehe natürlich, dass es auch eine Kunst ist, die in irgendeiner Form nach einer großen Innerlichkeit strebt. Also da ist sehr wenig Außenwelt, da ist sehr viel Blicken durch Augen, da ist sehr viel das Phänomen der Welt nur als etwas, das im Inneren stattfindet. Wir können nicht so richtig trennen, wo unsere Figur aufhört und wo die Welt anfängt. Aber ich habe irgendwie diese Verknappung, hat mich nie zu dem Spirituellen, nie zu der transzendenten Erfahrung gebracht. Also es geht ihm ja, glaube ich, auch um so eine liturgische Sinnentleerung. Wenn man, und ich habe ja als Kind, war ich Messdiener, ich habe auch Rosenkränze gebetet, wenn man ein Gebet zum 10. Mal sagt, das sind natürlich auch Gedichte irgendwie, dann entleert sich das ja irgendwann an Bedeutung, dann werden das irgendwann Klänge, dann wird das irgendwann das Ritual, dann geht man irgendwann, das ist sicher auch ein Ziel des Ganzen, so auf in diesem Prozess. Und ich glaube, so möchte auch natürlich diese Prosa sich uns präsentieren. Die möchte so im Stillen, sehr konzentriert in einem Rutsch von uns konsumiert werden, so wie wir vielleicht irgendwie eine Platte hören oder sowas. Und am Ende soll irgendwas mit uns passiert sein. Und ich kann nicht sagen, dass ich nicht verstanden habe, an welchen Stellen so die Bodenhaftung verloren gehen sollen, wann wir abheben sollen, wann diese endlose Wiederholung überschlagen soll in irgendeinen Effekt, weil da leichte Brüche sind. So ganz hingehauen hat es bei mir nicht. Und wir sollten vielleicht kurz erklären, was passiert. Es passiert nämlich nicht viel. So die Handlung ist ja schnell erklärt. Dieser Mann, ich nehme an, es ist ein Mann.
Genau, aber es ist spannend, dass du auch von einem Mann ausgegangen bist.
Ja.
Weil es wird weder das eine noch das andere im Text explizit gesagt. Aber ja, also eine Person.
Auf jeden Fall wird Geschlechtlichkeit öfter so angezweifelt, oder? Das ist ja auch einer der vielen Gedankenprozesse. Denn diese Figur, nenne ich sich jetzt mal einfach, begegnet im Wald einer Erscheinung, einer Lichterscheinung, vielleicht einer religiösen, einer Engelserscheinung. Es ist ein bisschen schwer zu definieren. Es ist auch unklar, ob es sich um eine Bedrohung oder um etwas Gütiges, etwas Gutes eben handelt, um einen Feind oder einen Freund. Aber auf jeden Fall wird diese Erscheinung vielleicht gesehen, vielleicht halluziniert. Es gibt eine Auseinandersetzung mit der eigenen Fahrt, mit dem Aufbruch. Vielleicht will diese Figur Selbstmord begehen. Vielleicht will diese Figur in diesem Wald sterben. Vielleicht will sie leben. Vielleicht will sie von den Menschen flüchten. Vielleicht möchte sie durch die Abgeschiedenheit zu ihnen zurückfinden. Irgendwann kommt noch eine zweite Form der Halluzination hinzu. Denn diese Figur sieht ihre beiden Eltern. Und dann sehen wir am Ende so eine Art, ich würde es jetzt wieder einmal als Himmelfahrt beschreiben, als einen Übertritt ins Jenseits, als den Tod. Wir haben heute zwei Geschichten über den Tod, den Umgang mit dem Tod und die Erfahrung des Todes. Erzähl mir von deiner Wahrnehmung.
Man kann diesen Wald sicherlich auch irgendwie sehr metaphorisch aufladen. Du hast ein paar Angebote gerade schon gemacht, aber ich musste da einfach sehr an die Romantik denken und auch an Gedichte von Josef von Eichendorff zum Beispiel. Da gibt es ja zum Beispiel dieses Gedicht der Mondnacht, wo es dann auch heißt, die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Und dieses Nachhausekommen, das ist ja auch ein Thema bei Fosse, denn auch obwohl man sich von der Zivilisation abgekehrt hat am Anfang von Einleuchten, ist man am Ende ja wieder zu Hause, in Anführungszeichen. Man begegnet den Eltern wieder. Ich finde sowieso die Funktion von Gespenstern, wenn man es so nennen möchte, bei Fosse, zumindest in den beiden Texten, die wir gelesen haben, auch sehr spannend. Ich mochte, du hast das Wort spirituelle Literatur schon gebraucht, ich mochte auch diese Idee der Heiligtumserfahrung, die in diesem Text ein Leuchten vorkommt. Das ist ja auch das, was Rudolf Otto da wirklich in seiner Abhandlung über das Heilige geschrieben hat. Der Schock, also das Mysterium Tremendum, das sich dann zu einer Art Ekstase umwandeln kann, um das Heilige wirklich zu erfahren. Das hat mir alles schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich war gefühlt irgendwann durch diese Wiederholung, durch die Ästhetik des Textes, ich war in diesem Wald, ich bin über Schnee gegangen, und als es dann zu Ende war, musste ich auch erstmal wieder in der Gegenwart ankommen und feststellen, dass ich nicht in einem dunklen Wald in Norwegen bin. Was mich sehr überrascht hat, weil ich eigentlich kein kein groß emotionaler oder affektierter Leser bin, sondern meistens immer sehr mit einer Distanz raufgucke. Und deswegen hat mich das doch schon sehr überrascht, dass diese beiden Texte mich sehr, sehr unmittelbar berührt haben.
Das ist total interessant. Erstmal auch, dass du diese Naturerfahrung so greifbar fandst. Denn es ist ja eine Prosa, die jetzt nicht unbedingt adjektivreich ist und die nicht mal irgendwas reich, also die ist ja auch nicht an Subjekten irgendwie da reich, sondern ich habe immer das Gefühl, wir bekommen hier, wenn dann überhaupt, ganz einfache Pinselstriche. Wenn ich das Bild beschreiben müsste, das diese Prosa mir gibt, dann ist das Schwärze, in der hier und da irgendwas aufflackert, wenn überhaupt. Also vielleicht diese Lichtgestalt, aber auch wenn hier und da ein Wald erwähnt wird, sehe ich hier keine Bäume und sehe ich hier keinen Schnee. Und ich muss auch sagen, die Beziehung zur Romantik fällt mir deshalb auch so schwer, weil wenn ich zum Beispiel an, sagen wir, die romantische Malerei denke, also jetzt nicht nur Caspar David Friedrich oder so, aber ganz allgemein, dann ist da ja auch eine sehr konkrete, eine sehr greifbare, eine sehr mythologisch aufgeladene Beschreibung der Natur. Und während ich, was wir in der Romantik oft malerisch haben, diese Rückenfigur, also der Mensch, der von hinten als Umriss, als Schattenriss fast verstanden wird, der auch so eine Art, also der sie diesen sehnsüchtigen Blick nach vorn richtet, während ich das in diesen Figuren hier sehe, also ich sehe Sehnsucht nach Vorwärtsbewegung, auch in der Sprache. Die Sprache will unbedingt irgendwo hinkommen, also die kämpft manchmal fast für mich so ein bisschen. Ich finde das ganz interessant, immer wenn Fosse als so still oder ein Künstler, der aus Stille etwas erzeugt, beschrieben wird, denn der plappert ja ununterbrochen. Also der rackert sich ja richtig ab in seiner Sprache. Das ist ja wirklich ADHS, das ist ja wirklich irgendwie nicht aufhören können, innerer Monolog, der alles so dreimal in dem Moment, in dem es sich als Phänomen vor einem auftut, neu definieren muss und der wie so ein Sonar oder sowas, die, das ist eine Sprache, die funktioniert, als würde so eine Fledermaus irgendwie ihre Sachen, ihren Ultraschall da in die Dunkelheit schreien und so die Konturen der Welt irgendwie erfassen. Und das hat irgendwie für mich nicht funktioniert. Ich finde aber interessant, dass du über diese Religionserfahrung sprichst, weil ich muss sagen, ich habe so total stark an die Aura-Erfahrung denken müssen bei zum Beispiel Walter Benjamin, weil die ja auch definiert ist von einer Erscheinung einer Ferne, so nah etwas sein mag. Und hier haben wir Sachen, die immer auf uns zukommen. Es ist ganz viel Bewegung. Man nähert sich ganz viel an in diesem Buch, aber man kommt nie an. Da sind dauernd Gestalten, die aufeinander zugehen, aber irgendwie kann man nie wissen, sind das jetzt 2 Meter oder 2000 Meter, die sie trennen. Sie fühlen sich gleichzeitig verbunden, aber von einer großen Distanz eben. Auch fast schockiert, oder? Da ist auch was Schmerzliches in der Distanz, in der Trennung. Vielleicht ist da auch die Wand zwischen Leben und Tod, die irgendwie überwunden werden muss. Aber ja, also ich muss sagen, das ist so, dass das Schwierige ist für mich, wenn mit einer großen Ernsthaftigkeit oder mit einem großen Pathos eben das Gläubige, das Religiöse eben wie aufplatziert wird, auch in seiner von sich selbst gerührten Formen, dann funktioniert das bei mir oft. Aber wenn ich das Gefühl habe, es rutscht dadurch ins Allgemeine, es verwandelt die Welt und nicht nur eine Einzelfigur in Schattenrissen und reduziert alles so auf ganz plumpe Pinselstriche. Also ich finde das auch keine schöne Sprache, möchte ich nämlich sagen. Ich finde das die Form von einfacher Sprache, die irgendwann so ins kindlich-infantile übergeht. Man liest oft, das wäre eine primitive Sprache. Ich finde, das ist eine kindliche Sprache. Ich sehe da auch irgendwie hier und da das Brabbeln eines Menschen, der die Sprache lernt. Und das kann man auch wieder positiv sehen. Das ist sicher auch ein bisschen so, als würde Sprache gerade entstehen. Das ist vielleicht auch, sind es oft so Schöpfungsgeschichte. Die Worte bringen zum ersten Mal Welt hervor, die noch gar nicht zu existieren scheint. Es gibt so Grundprinzipien, First Principles, so als müsste hier die Welt so neu aus Worten gebaut werden. Aber irgendwie, also gewirkt, rein emotional zumindest, hat es auf mich eben nicht. Vielleicht beschreibst du mir noch so ein bisschen mehr, wie du glaubst, das zustande gekommen ist. Also was hat das denn dir angesprochen? Welche Sehnsucht bedient diese Literatur?
Ich habe mich relativ früh, sag ich mal, auf die Erzählstimme und auch so auf das Verhältnis von, sag ich mal, was wird erzählt und wie wird das erzählt, gestützt. Und was man festhalten kann, zumindest bei Ein Leuchten, ist, dass die Erzählzeit grundsätzlich im Präteritum geschildert wird. Also was diese Figur tatsächlich macht. Also da ist es dann, ich ging den Wald entlang oder ich stieg aus dem Auto. Die Gedanken sind aber im Präsens geschrieben. Also wir haben da das Gefühl, dass Geist und Handlung irgendwie entkoppelt voneinander sind. Und das ist dann auch relativ früh im Roman, wo der erste echte Irritationsmoment kommt, der uns auch hinterfragen lässt, aus welcher Perspektive hier geschaut wird. Also ob hier nicht vielleicht wirklich retrospektiv eine Seele ihre letzten Minuten erlebt. Nämlich, aber ich bin immer noch genauso müde. Ich zittere genauso sehr. Oder vielleicht, wo ich jetzt auf dem Stein sitze, friere ich noch mehr als vorher, als ich da stand und den Stein anschaute. Das war auch so ein Moment, wo dieses, es ist ja noch kein unmögliches Erzählen, was wir hier haben, aber doch so eine gewisse Vorbote davon, was mir schon so ein mulmiges Gefühl in der Magen gegeben hat, wo ich wusste, okay, das ist der Text eines Abschiedes, das ist der Text eines Verschwindens. Und das sind doch Themen, mit denen man mich immer kriegt. Und ich glaube, gerade was mich an beiden Texten sehr bewegt hat, ist das Friedliche bei dem Ganzen. Dass der Tod hier zwar die finale Instanz sein mag, aber nicht unbedingt was Schlimmes, sondern auch eben eine Möglichkeit der Wiederkehr, des Wiederzusammentreffens. Vielleicht einfach, weil, ich möchte einfach mal sagen, vielleicht wenn es einem selber auch gerade nicht so gut ist, ist vielleicht diese Prosa von Jon Fosse doch einfach irgendwie auch recht tröstlich. Ich empfand sie zumindest als sehr tröstlich, als sehr friedlich und als eine interessante Art, mit dem Thema Sterben und Verschwinden umzugehen. Ich würde dir auch zustimmen, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt eine schöne Sprache ist, aber ich glaube, es ist eine sehr effektive Sprache. Es sind jetzt ja auch zwei Spätwerke von ihm, die wir haben, wo ich das Gefühl habe, da ist jemand, der schon sehr, sehr genau weiß, wie er die Worte setzen muss, um sie zu benutzen. Und du magst auch schon recht haben, es gibt romantische Motive in diesem Roman, die aber nicht komplett ausgefüllt sind. Da musste ich dann tatsächlich einfach an die Postmoderne denken. Also, dass hier ein Autor ist, der von seinem Publikum auch ein wenig voraussetzt, zu sagen, hey, hier ist ein Wald und hier ist ein Wanderer und ihr wisst schon, was gemeint ist. Das kann man faul nennen oder nicht, für mich hat es funktioniert. Weil man fühlt sich ja manchmal auch ganz gerne so gebauchgepinselt, als gerade noch seiender Germanistikstudent.
Na, ach, faul finde ich ja irgendwie einen schwierigen Vorwurf. Also, wenn ein Bildhauer einen Klotz irgendwie zweimal mit dem Meißel streift und sagt, das reicht so, dann finde ich das völlig legitim. Dann reicht das so, das ist seine Entscheidung. Ich muss sagen, es hat auf mich halt irgendwie nicht so richtig gewirkt. Und hier sind natürlich auch die Elemente einer Albtraumerzählung, eines Horrorromans irgendwie enthalten. Also, ich finde diese Begegnung mit der seltsamen Gestalt, sein Werk ist ja oft erfüllt von unklaren Menschen, auch zum Beispiel von Doppelgängerfiguren und sowas. Ich finde, das ist schon auch irgendwie nicht nur Güte, die ich da irgendwie in der Dunkelheit spüre, sondern da ist schon auch eine Bedrohung und da ist auch am Anfang, ich würde sagen, ja, der Pfad, das Ziel, das ist eigentlich klar. Ich wusste nach zwei Seiten, dieser Roman, diese Novelle, diese Kurzgeschichte, irgendwo dazwischen befindet es sich wohl, wenn man das ehrlich einordnet, ist es wahrscheinlich am ehesten eine Kurzgeschichte, oder? Also ich glaube, das reicht noch nicht ganz an die Länge und das Inventar einer Novelle heran, weil
du hast recht, die formalen Kriterien einer Novelle sind nicht ganz erfüllt.
Also ich meine, eine Begebenheit, darüber könnte man streiten, wie unerhört sie ist, darüber auch. Ich sehe beides nicht gänzlich erfüllt. In jedem Fall, das ist ja auch gar nicht so relevant. Ich glaube auf jeden Fall, man merkt sehr schnell, dass sie ist eine Geschichte über das Verschwinden. Sie wird in irgendeiner Form mit dem Tod, mit der Auflösung dieser doch sehr dürftigen Subjektivität, die sich da uns darbietet, eben enden. Ich hätte aber zumindest so ein bisschen mehr Kampf und so ein bisschen mehr Faszination und Begeisterung für das Leben halt irgendwie verstanden. Denn es gibt ja auch nichts, wenn wir gleich über die zweite Todesgeschichte sprechen werden mit Morgen und Abend. Da sehen wir ja einen alten Mann, der eigentlich alles gelebt hat. Und der auch, wenn man ehrlich ist, im Großen und Ganzen wohl ein einfaches, aber glückliches Leben gelebt hat und der auf nichts mehr wartet, der nichts mehr sucht. Aber hier ist ein Mensch, bei dem mir nichts den Eindruck gibt, da ist irgendwie schon eine komplette gescheiterte oder vollendete oder irgendwie irgendeine Form von Existenz drin. Und das finde ich auch irgendwie eine interessante Frage. Wie wertvoll ist es denn, wenn nicht ein Mensch mit dem Tod, mit dem Verschwinden konfrontiert wird, sondern diese Skizze, dieser Pappaufsteller, dieser Umriss, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen positiver zu formulieren, an was hält der fest Und wenn die Gesamtheit des menschlichen Lebens das Vorbeifahren an drei Häusern ist, in denen jetzt vielleicht Tiere leben, wenn man einen Freund hat, in dessen Nähe man gewohnt hat und wenn man einmal Eltern hatte, wenn das das Leben ist, dann ist das schon ein bisschen wenig. Das ist dann vielleicht doch auch etwas, das mir manchmal unsympathisch ist. Vielleicht fast so eine Sehnsucht nach dem nächsten Leben und eine Abwendung von der Welt und von dem Sein. Da muss ich dann auch irgendwie doch eher so William Ernest Henley in Stellung bringen und irgendwie nicht so in das Dunkle gehen, sondern mich so vielleicht doch so ein bisschen wehren.
Aber ist nicht das Leben von außen betrachtet, wenn wir diese Metaphorik von Fosse bedienen wollen, ist das Leben von außen betrachtet nicht grundsätzlich genau das?
Ja, sorry, ich meinte natürlich übrigens Dylan Thomas mit Don't Go Gentle Into That Good Night. Ich habe irgendwie an Invictus gedacht, aber Captain of My Soul und so ist vielleicht was anderes. Sorry, Jan, du hast natürlich recht.
Deswegen ist es nicht genau das. Grundsätzlich ist unser Leben drei Häuser und ein Auto, mit dem wir daran vorbeifahren und vielleicht wohnt in dem einen ein Freund und in dem anderen wohnten unsere Eltern. Aber es ist ja das, was man selber daraus macht und die eigenen Erfahrungen, die das Leben am Ende lebenswert gemacht haben. Und Fosse entscheidet sich hier halt dazu, uns nur den Abschied zu zeigen und diesem Abschied halt eben zu einem großen und wertvollen Moment zu machen. Und mir hat das sehr eingeleuchtet, oder um es mal mit Deutschlands bekanntestem Ladedetektiv zu sagen, das hat mir schon sehr gut gefallen.
Ach, ich weiß, ich verstehe den Impuls total. Ich verstehe auch, weißt du, das ist so ein bisschen vielleicht so wie all diese Religionen, die eine völlige Trennung zwischen Leben und Tod sehen und irgendwie das so als auch als Sphäre betrachten, die nicht so richtig relevant ist. Also hier ist vielleicht noch ein Übergangsbereich, in dem wir beginnen. Das ist eine Schwellenerfahrung, die uns da präsentiert wird. Weißt du, in Morgen und Abend, da ist ein Leben, das verschwindet und ich kann das greifen. Das wird in Konturen auch so aus dem Nebel geschält. Aber zumindest begreife ich da, dass da ein Leben war, das gelebt worden ist und das seinen Wert hatte und das Menschen Freude gebracht hat. Und da war die Liebe und da war ein Hobby und da war ein Vergnügen. Und hier ist so wenig. Und ich verstehe den Impuls und ich sehe auch einen Wert da drin, dass der Gläubige sich entleert und vielleicht auch klein macht vor seinem Schöpfer, vor dem Jenseits und dass er sich auch in der Demut gefällt. Und ich will jetzt da auch nicht irgendwie hier das Leben dann in diesem Moment als so etwas Essentielles und Übermäßiges dann darüber stülpen. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn man zurückblicken kann, wenn man sehen kann, was da verloren geht und wenn dann Kontrast zwischen Leben und Tod halt irgendwie gemacht wird, der nicht, also wir werden gleich in Morgen und Abend darüber reden, dass alles gleichzeitig leicht und schwer geworden ist. Da wird noch sehr viel klarer diese Geistermetapher oder die Seelenmetapher dafür damit betont, dass wir auch eine Außenperspektive bekommen, dass die Perspektive, die wir in diesem Roman hier, in dieser Geschichte hier exklusiv erleben, so ein bisschen relativiert werden. Aber mir fehlt da so ein bisschen ein Kontrast. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da wühlt jemand zu sehr ohne Brüche in der Immanenz.
Du hast es also nicht als Angebot verstanden, dass du praktisch das lyrische Ich bist, also dass das auch eine Art Ansprache an dich als Leser ist.
Genau wie schon angesprochen in der Romantik auch irgendwie diese Rückenfiguren-Identifikationsangebot ist, zu sagen, du stehst auch hier auf dieser Klippe und schaust ins Nebelmeer oder sowas, ist das natürlich eine Möglichkeit, sich da selbst einzufügen. Aber warum behauptet dann da doch so stark eine Stimme immer die eigene Subjektivität? Warum sind das Eltern, die irgendwie identifizierbar sind als die spezifischen Eltern dieses Menschen irgendwie? Ich weiß nicht, ich finde, da hängt es irgendwie im Kreis. Und ich wünschte einfach, die Ausschläge nach oben müssen nicht dramatischer sein. Ich mag, dass diese Sprache so ein bisschen zittrig ist, dass die unruhig ist, dass die am Ende auch immer abreißt. Ich finde, das sind auch immer so ein bisschen wie so, ich stelle mir da immer so leicht verrauschte Funksprüche vor, die am Ende so aussetzen. Weißt du, wenn irgendwie am Ende nochmal so...
Ich musste sehr viel an Silent Hill denken tatsächlich. Vor allem an Silent Hill Shattered Memories. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Das ist diese Wii-Neuinterpretation des ersten
wo
Teils.
Wo man mal wegläuft und so.
Man praktisch... Genau, wo man leider wegläuft bei Zeiten. Ich finde, sie hätten diese Passagen rauskürzen sollen, das Ganze zu einem reinen Walking Simulator machen sollen, weil dieses schneeverhangene Silent Hill, was man da hat, das ist so ein beruhigender Grusel. Mhm. Und man läuft auch da ja sehr viel durch Wälder und hat diese verrauschten Funksprüche an ähnliche Sachen, muss ich hier auch bei ein Leuchten denken. Deswegen spannend, dass du das gerade aufgebracht hast.
Ja, interessant. Aber das ist ja auch wirklich, das betont nochmal den Horroreffekt. Weißt du, woran ich denken musste und wovon ich mich nicht lösen konnte? Die Simpsons, Staffel 8, Folge 10, die Akte Springfield. Wir erinnern uns alle, das ist die, das ist die Akte X-Parodie. Und Mr. Burns erscheint so als seltsame Lichtgestalt im Wald und irgendwie sagt Dinge wie, ich bringe euch Frieden.
Es bringt Liebe.
Brecht ihm die Beine. Ja, genau, das ist auch eine angemessene Reaktion. Es stellt sich danach heraus, es ist nur Mr. Burns, der irgendwie vom Plutonium strahlt und durch seine Medikamente halt irgendwie große Augen bekommen hat. Aber er erscheint auch so als eine Art Lichtfigur, die eben von Scully und Mulder halt irgendwie erforscht werden muss. Und ich habe immer, wenn diese Lichtgestalt, wenn dieses weiße Leuchten da irgendwie beschrieben worden ist, mir leider sofort Mr. Burns, der grün strahlend durch die Wälder von Springfield wandelt, vorstellen müssen. Und vielleicht war es das, vielleicht war es diese Prägung durch die Popkultur. Können wir kurz über die deutsche Übersetzung reden, die ich ganz irritierend fand? So dieses Jau.
Ja, sehr gerne.
Also
Jau, ja, ich glaube, ich habe aber das Gefühl, so stellt sich der deutsche Norweger vor. Oder allgemein das Nordische, weil bei Asterix, glaube ich, haben die Wikinger zum Beispiel auch immer Jau gesagt.
Ich habe zuerst diesen Roman auf Englisch gelesen und da kommt es halt nicht so vor. Und ich habe schon das Gefühl, das Deutsche ist eigentlich in seinen Rhythmen, in seinen Klangfarben irgendwie vielleicht besser für die Übersetzung dieser Stoffe. Ich habe das Gefühl, wir neigen in der Sprache ja auch oft zu einer bestimmten Verknappung halt irgendwie. Also natürlich gibt es da immer Ausschläge in alle Richtungen, das ist natürlich Quatsch, das so pauschal zu sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass das Englische ist irgendwie immer so ein bisschen zu zeitgenössisch für eine Sprache, die sie so verliebt ist in die Selbstprimitivierung, die immer selbst so ein bisschen vorzeitig, vielleicht auch so vor der Schöpfung irgendwie oder im Moment der Schöpfung sein will. Hat dich das nicht so ein bisschen irritiert, dieses Jau und dieses super starke ins Norwegische verschieben? Ich habe gedacht so, das ist ja ohnehin schon ein Autor, weißt du, einsame Figuren, die irgendwo an einem Fjord sitzen und vielleicht eine Zigarette rauchen und komplett allein sind. So stellen wir uns ja sowieso Norwegen immer schon vor. So stellen wir uns norwegische Filme vor. Und ich habe das Gefühl, mir ist das immer unsympathisch, wenn Kunst so sehr die vermutete Essenz einer Nationalmythik irgendwie so darstellt. Wenn, weißt du, wenn Leute von irgendwas denken können, so, weißt du, das finde ich auch an Osus Rezeption zum Beispiel, mit dem habe ich mich viel beschäftigt in letzter Zeit, dem japanischen Regisseur Yasujiro Ozu, der ja auch so ganz oft als der japanischste unter den Autoren beschrieben wird und dann fahren da die entsprechenden Kritiker und Filmhistoriker alle immer so eine Sprache rund um Teezeremonien und das No-Theater und so auf. Und ich finde das immer ganz schlimm, wenn da so eine komische Form von Orientalismus, von Exotismus halt irgendwie aufgefahren wird. Und so kommt mir das auch oft vor, wenn irgendwie ich ihn lese. Ich habe das Gefühl, so würde irgendwie die Klischee norwegische Literatur sich lesen. Wenn du einer KI sagst, schreib mal einen norwegischen Roman, dann ist das auch irgendwie existenzielle katholische Einsamkeit und Kälte und Schnee und eine Zigarette und dann das Verschwinden.
Vielleicht aber auch, weil es genau zutrifft. Also ich sehe deine Punkte total. Ich finde es immer charmant, wenn Übersetzer oder Übersetzerinnen tatsächlich versuchen, Eigenheiten einer Sprache irgendwie zu übertragen. Also ich denke jetzt mal, hier geht es so um dieses skandinavische Hjo.
Ja.
Das man ja sowohl im Dänischen als auch im Schwedischen als auch im Norwegischen halt findet. Und ich gebe dir auch recht, dass dieses Jau nicht die allereleganteste Lösung ist, aber ich kann es akzeptieren als überhaupt der Versuch einer sprachlichen Eigenart irgendwie zu übertragen.
Mhm.
Also nichts ist ja schlimmer als sowas wie, wenn man zum Beispiel damals diese Irvin Welsh-Übersetzung gelesen hat, wo eben aus der doch recht slangbehafteten Prosa von Welsh irgendwie dann so ein reines Deutsch wird.
Ja.
Da finde ich dann doch schon gut, wenn man es irgendwie versucht.
Ich glaube auch, dass der Übersetzer von, glaube ich, allen Jon Fosse-Romanen auf Deutsch, Hinrich Schmidt-Henkel, das schon auch kompetent macht. Also ich will mir da auf keinen Fall anmaßen zu sagen, das ist falsch oder sowas. Ich merkte nur, dass ich das so ein bisschen irritierend fand. Wobei, das bringt mich zu einem anderen Punkt. Das ist auch irgendwie der lakonische Humor des Ganzen, oder? Ich habe das Gefühl, diese Sätze, wenn dann so, ach ja, du bist tot, weißt du, wenn das so alles verknappt wird, wenn da so der Charme der maximalen Reduktion des Lakonischen halt irgendwie so ausschlägt, das ist auch das, was man witzig finden soll an den Roman von Jon Fosse, oder so diese Beiläufigkeit, mit der das Leben mit seinen Wechselfällen da kommentiert wird, diese Distanz, diese so schulterzuckende Gleichgültigkeit, die aber trotzdem irgendwie eine Empathie in sich trägt. Oder meinst du, das ist eine komplett falsche Diagnose dieser Sprache?
Ich habe jetzt wenig bis keine humoresken Anflüge in diesen beiden Romanen gefunden. Erzähl mir doch gerne ein bisschen mehr dazu.
Naja, ich fand einfach oft die Sätze, mit denen große, vermeintlich tiefschürfende Umbrüche im Leben eines Menschen geschildert werden, so anmaßend verknappt, dass da für mich einfach ein humoristischer Bruch drin war. Wenn so, oh, jetzt bist du auch tot. Also das ist jetzt nicht der exakte Wortlaut, aber so oft wird es mehrfach formuliert. Vielleicht noch mit einem Jau davor oder sowas. Auf jeden Fall dachte ich dann jedes Mal, ich weiß nicht, da wird deine Verknappung, die vermeintliche Stille, die du in deiner Sprache anbindest, den großen Phänomenen nicht gerecht. Und das erlebe ich öfter so. Also ich bin ja auch überhaupt kein Fan von Hemingway, wo ich auch oft das Gefühl habe, man kann natürlich sich ganz stark bemühen eben um so eine Verknappung, um so eine Arbeit, die dann halt Lücken lässt und die dann auch öffnet irgendwie. Also ich meine, es ist ja, glaube ich, für viele so eine ganz klassische Erfahrung, so als Teenager Sartre zu lesen, und dann ist man irgendwie so ein bisschen schockiert, wenn dann gestern die Mutter gestorben ist, und das ist dann ein Satz, der so einfach und karg ist, wie so ein Zimmer, in das keinerlei Möbel gestellt worden ist. Und hier habe ich dann auch das Gefühl, hier soll die ganze Zeit eine Kathedrale erbaut werden, hier geht es die ganze Zeit um so was Großes, Monumentales in den Fragen, aber man macht das irgendwie so aus, was weiß ich, aus Kieseln oder so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er könnte so eine etwas festere Basis einfach in seiner Sprache schaffen. Und ich fände das viel interessanter. Also hier sind es ja zumindest noch Sätze, die enden mit einem Punkt. Sonst ist das auch ein Fluss, der ja zum Beispiel in Morgen und Abend, der sich bestimmten Satzzeichen ganz verweigert, und um noch stärker den Fluss und noch stärker das Unfestgeschriebene, Unzementierte halt irgendwie festzuschreiben. Und das hat mich irgendwie oft so ein bisschen, das ist dann auch Literatur, die einem manchmal so ein bisschen durch die Finger rinnt.
Das ist eine gute Beschreibung dafür, Literatur, die einem durch die Finger rinnt, aber wie einem das Leben doch hier auch so ein bisschen durch die Finger rinnt. Also gerade Morgen und Abend ist es ja ein verzweifeltes Festhalten. Vielleicht kein verzweifeltes, aber es ist ein Festhalten an irgendwas, das einfach nicht mehr da ist und das immer mehr schwindet. Deswegen empfand ich das eigentlich als ganz passend. Es hat mich hier und da auch erinnert an so deutsche Nachkriegsliteratur an sich, also so an Texte von Ilse Eichinger, an die Spiegelgeschichte natürlich geradezu. Vielleicht bei Morgen und Abend noch ein bisschen mehr als beim Leuchten. Aber auch das, also die Spielgeschichte ist ja auch ein Text, die versucht literarisch ein Leben darzustellen und literarisch auch, je nachdem wie man blickt auf diesen Text, den Blick aus dem Totenreich auf das Leben möglich zu machen und die Frage zu stellen, was überhaupt Literatur, wie Literatur überhaupt ein Leben beschreiben kann.
Ja.
Aber lass uns doch gerne zu Morgen und Abend kommen.
Genau, bei Morgen und Abend ergänzt er eben den Tod noch um das Leben, denn es ist ein zweigeteiltes Buch, wobei die zweite Hälfte nun ungleich länger ist, aber die erste schildert recht kurz die Gedanken eines Vaters bei der Geburt seines Sohns.
Genau, der heißt Olai.
Olai heißt die Figur, seine Hebamme heißt Anna, die Ehefrau heißt Martha. Und im zweiten Teil sehen wir dann eben Johannes, sein Sohn, der mittlerweile ein alter Mann geworden ist und stirbt, seinen letzten Tag durchlebt, beziehungsweise vielleicht so eine Variante dieses Phänomens, dass das eigene Leben vor den Augen vorbeiläuft, wenn man stirbt. Wir sehen ihn, er ist ein Fischer, er ist befreundet mit einem Nachbarn namens Peter, mit dem er oft angeln war. Zuletzt hat das irgendwie nicht mehr so richtig geklappt, und wir sehen sein Leben in Schnelldurchlauf, genau wie in ein Leuchten tauchen Figuren aus seiner Vergangenheit, zum Beispiel eben dieser schon benannte Freund, aber auch andere ehemalige Liebschaften, zum Beispiel seine Ehefrau und so weiter, tauchen aus dem Nebel auf und geben sich ein letztes Mal die Ehre, bis er schließlich ins Jenseits hinübergeführt wird. Ich habe jetzt viel kritisiert, viel irgendwie gezweifelt. Es ist auch schon irgendwie faszinierende Literatur. Also, wie du schon beschreibst, dass hier so ein Leben erzählt wird, aber verknappt auf 100 Seiten, das so vorbeigleitet, das ist schon hier irgendwie auch ganz interessant. Also, das ist jetzt wirklich auch ein Roman, mit dem ich mehr anfangen konnte, bei dem ich das Gefühl habe, der Stil passt besser, wo ich das Gefühl habe, okay, ich sehe natürlich viel, was geisterhafte Erscheinung ist, auch was in auch der Sprache geisterhaft bleibt. Aber es wird auch von einem sterbenden Geist, von einer Psyche, von dem letzten Neuronen, die irgendwie herumschießen, in die Welt gezaubert. Dieser Roman ging mir auf jeden Fall auch näher, hat besser bei mir funktioniert. Oder sagen wir diese Novelle. Ich habe das Gefühl, hier ist die Gattungsdiskussion so ein bisschen schwierig allgemein bei dem, was Fosse da so macht.
Ja, zumindest die Paratexte vom Rororo Verlag wollen uns sagen, es sind beides Romane. Ich gebe dir aber recht, man könnte das hier und da debattieren.
Seien wir ehrlich, man schreibt halt überall Roman drauf, weil es sich besser verkauft. Man schreibt nirgendwo Novelle drauf, weil die Leute es dann liegen lassen. Und ich finde diese Angewohnheit auch so, weißt du, bei Han Kang zum Beispiel, der anderen Nobelpreisträgerin, hat man es ja hier und da auch. Also so 100 Seiten Texte dann halt irgendwie für 23 Euro in den Handel zu werfen, einen Roman drauf zu schreiben, finde ich schon auch ein bisschen eine Frechheit.
Na gut, für morgen und Abend muss man 13 Euro in der Neuausgabe auf den Tisch legen. Das kann man machen, muss man nicht. Ich glaube, ihr wisst auch alle, wo man diese Bücher gebraucht bekommt oder bedient eure örtliche Bibliothek. Lesenswert ist es in jedem Fall.
Überfallt reichere Menschen, die sich diese Bücher leisten können und stehlt sie ihnen oder so. Ja.
Nein, was man zu deiner Inhaltsangabe noch ergänzen könnte, ist, dass es ja noch eine Art dritten Teil gibt oder eine Art Perspektivwechsel, einen dritten Perspektivwechsel im Laufe dieses Romanes, wo wir dann in Sine, der Tochter von Johannes, plötzlich fokalisiert sind und sie den toten Körper ihres Vaters findet und wir so ein bisschen auch eine Art Erklärung bekommen für das, was wir die, ja, bummelig 60 Seiten vorher gelesen haben. Das fand ich fast ein bisschen schade, weil es dann doch ein paar auch wieder von den Unerhörten, von den merkwürdigen Dingen ein bisschen in eine Perspektive gerückt hat. Mhm. Denn auch hier gab es wieder so diese Art Doppelgänger-Motivik, dass Johannes trifft auf gewisse Leute, manche Leute erkennen ihn, manche erkennen ihn nicht. Und seine Tochter Sine erkennt ihn eben nicht. Und wir sind uns da natürlich schon relativ sicher, er ist wahrscheinlich nur ein Geist, der hier über die norwegischen Landschaften schlendert. Ich fand es dann fast ein bisschen schade, dass mir auf den letzten Seiten gesagt wurde, ja, genau so ist es auch gewesen. Es macht aber natürlich dann einen sehr schönen Zirkelschluss auch wieder auf, um uns zu zeigen, dass zumindest bei Morgen und Abend das Leben so eine Art Wiederholung ist. Denn es treten ja auch wahnsinnig viele Namensdopplungen auf, Ereignisdopplungen. Die Sine fängt auch plötzlich mit dem Rauchen an, nachdem ihr Vater gestorben ist, wie er es eben gemacht hat. Und auch das hatte wieder was Tröstliches für mich. Ich mochte auch die sprachlichen Experimente, die Fosse hier vorgenommen hat. Ich habe das Gefühl, gerade in dem Geburtsteil geht es hier auch so ein bisschen darum zu beschreiben, wie man eine Sprache finden kann. Hier wird sehr viel mit Onomatopoesie gearbeitet oder einfach grundsätzlich mit Lautmalerei. Da stehen dann Sachen wie alle Geräusche und das gleichmäßige Klopfen A, A, da, da, A, A, da, A und A, U, A, S, A, E, A, U, A, Brausen, A,
Sausen,
meine
A.
Fosse hat ja,
der
A,
alte
genau.
Fluss und es wiegt I, A, E, A, I, E, A, E, Wasser, E, A und E, U, alles ist ja, sa, sa, a, sa, sa. Ja, das sind auch Passagen, die habe ich mir extra rausgeschrieben, weil sie ja so ein Scheitern der Sprache im Endeffekt darstellen, ja. Oder? Die Geburt ist passiert und das Leben, die Welt, die wir mit Sprache geordnet haben, bricht auseinander, alles wird neu. Das fand ich tatsächlich auch, ehrlich gesagt, einen ganz schönen Moment. So sehr mich die Sprache manchmal frustriert und auf Dauer so ein bisschen gelangweilt hat, fand ich so dieses Auflösen in dem Moment, in dem so eine neue Phase im eigenen Leben begann, schon irgendwie auch, ja, sehr, sehr toll beschrieben. Also es fehlen eigentlich die Worte, oder? Man löst sich so ein bisschen in die Welt auf.
Mich hat es natürlich auch ein bisschen erinnert an Finnegan's Wake von James Joyce, das ja auch sehr viel mit diesen lautmalerischen Gegebenheiten arbeitet. Und Fosse hat sehr viel gearbeitet oder hat unter anderem gearbeitet als Übersetzer für Texte von Joyce. Das heißt, da können wir, denke ich, auch von einer bewussten Bezugnahme sprechen in diesem Fall.
Die andere Assoziation hatte, die ich hatte, war, er wird ja auch oft in seiner Melodik mit Psalmen, vor allen Dingen aber auch mit gregorianischen Chorälen, mit gregorianischen Gesängen verglichen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es manchmal so diese Vokalisierung, die wir aus Gesängen kennen. Also man könnte sich vorstellen, dass man jedes dieser A's irgendwie singt halt einfach. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Aber wir müssen wirklich, glaube ich, darüber reden, es wird ja immer über die Negativität seiner Kunst, also die Schwärze, die Dunkelheit gesprochen, seine Orientierung an Mystikern wie Meister Eckhart, der ja auch immer das Negative hervorhebt und deshalb irgendwie viel von Leuten wie Byung-Chul Han zitiert wird oder sowas. Und dieser Roman ergänzt ja mit der Geburt, das Entstehende und das irgendwie dann doch Positive. Klar, es ist auch wieder eine Negativität, die damit einherkommt, also ein Verlust von Kontrolle, ein Verlust von Sprache. Aber ich habe das Gefühl, hier ist viel mehr ein Gefühl irgendwie für die große Bandbreite von Erfahrungen, die das Leben bieten kann. Also das ist, glaube ich, was mir diesen Roman positiver gemacht hat. Und du hast schon recht, in gewisser Weise ist diese Perspektivverschiebung, das Ganze von außen und klar identifiziert zu sehen, dadurch verliert es einen Teil seiner Offenheit und seiner Mystik. Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von Ein Leuchten. Du kannst dir nie sicher sein, ist das reine Einbildung. Also das ist ein Roman, den man auch komplett atheistisch, agnostisch lesen kann,
ja,
vor dem man stehen kann mit dem Gefühl so, ja gut, wie ich schon vorhin so gesagt habe, die Neuronen ballern noch ein letztes Mal. Das ist so nicht Terminal Lucidity, sondern so Terminal Surreality oder sowas, wenn man möchte. Und in dem Moment des Todes passiert noch mal ganz viel. So ein Jacob's Ladder Plot irgendwie, weißt du? Obwohl man schon längst tot ist. Und man halluziniert das, während man im Vietnam stirbt. Vielleicht ist das die Erklärung von Ein Leuchten. Eigentlich ist es unsere Hauptfigur ein GI, der im Vietnam angeschossen worden ist oder sowas.
Das sind die verlorenen 10 Seiten, die in einem Kloster irgendwo in Brandenburg liegen.
Das wäre auf jeden Fall enorm lustig. Ja, ich habe einfach gedacht, ich schreibe mal Jacob's Ladder ab und variiere es leicht. Aber nein, ich fand auf jeden Fall, dass diese Reperspektivierung trotzdem ganz legitim ist, weil sie macht nur sichtbar, was ohnehin schon da ist. Oder weißt du, diese Geisterreise, diese Konfrontation und Übergangslogik des Todes und dieses Gefühl von, okay, wir sehen einem Bewusstsein beim Sterben zu, das kann Ein Leuchten nie abschütteln und ich kann auch keine andere Perspektive so gänzlich überzeugend finden aus der Sprache, aus dem Ethos dieses Autors heraus. Und deshalb schien es mir einfach nur konsequent in diesem älteren Roman, in dieser älteren Novelle, das so herauszustellen irgendwie.
Ja, in jedem Fall. Jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, vielleicht stimme ich dir bei der Beobachtung des lakonischen Humors doch auch noch ein bisschen zu. Denn gerade die Geburt, wie sie hier geschildert wird, die hat ja auch fast schon ein paar Slapstick-Momente eben mit dem Vater, der erstmal vor allem im Weg steht. Und dann geht er woanders und dann steht er wieder im Weg. Und ich glaube, man kann es. Ich fand das aber, glaube ich, doch ganz sympathisch. Einfach dadurch, dass hier schon die Größe eines Momentes, also sowohl der Geburt als auch des Todes, eben gewertschätzt wird. Und ich meine, der ganze Roman dreht sich darum. Aber dann doch eben vielleicht durch eine gewisse Perspektivverschiebung, durch eine gedachte Perspektivverschiebung, es doch auch wieder geerdet wird. Das kam mir gerade in den Sinn, weil ja, ich glaube, du hast doch schon recht mit dem von dir beobachteten Humor. Da war ich vielleicht etwas vorschnell, den abzusprechen. Wie hast du denn Johannes, unseren Protagonisten, wahrgenommen? Bist du dem gerne gefolgt? Mochtest du den?
Naja, ich meine, er ist ja ganz bewusst so als ganz einfache Persönlichkeit beschrieben. Weißt du, er isst immer das Brot mit dem braunen Käse und er geht fischen. Er ist so genügsam, dass man sich ja an ihm eigentlich gar nicht so richtig stören kann. Ich finde interessant, dass er tatsächlich sowas wie ein Drama in seinem Leben erlebt hat, eine alte Liebe zu einer Frau Petersen, die nicht funktioniert hat, wo ein reicher Hausbesitzer ihn irgendwie ausgestochen hat oder vielleicht sogar dessen Vater. Man weiß es in der Gemeinde nicht so, sie ist geschwängert worden. Und das fand ich ganz interessant, dass da tatsächlich irgendwie so das, was vielleicht der Stoff auch eines anderen Romans sein könnte, nochmal so aufblitzt kurz und da irgendwie auch tatsächlich noch einen Schmerz aus dem Leben rausbringt, weil das, finde ich, könnte ja auch genauso gut bei Ein Leuchten halt irgendwie das Ganze sehr bereichern, dieses Gefühl so, da ist zumindest irgendwas, das in den Wald treibt, etwas, das nicht nur so ein Strom, der aus dem Menschen hervorgeht, sondern tatsächlich eine irgendwie in der Welt verankerte Bewegung. Und das fand ich ganz irgendwie interessant zu lesen. Aber ich habe, glaube ich, weder positive noch negative Empfindungen gegenüber, sondern ich sehe ihn mit der Grundsympathie an, mit der man jemanden betrachtet, der einen nicht mit Quatsch volllabert, aber der auch nichts wahnsinnig Spannendes zu sagen hat. Wieso ging es dir denn anders? Also hast du ihm besonders ins Herz geschlossen oder?
Nee, aber ich hatte ein bisschen die Befürchtung, einfach, sage ich mal, von der norwegischen Literatur kommend, die ich kannte. Also sowas wie Nora oder Hunger. Ich hatte Angst, dass hier irgendwo noch ein Abgrund in Johannes lauert, dem er sich stellen muss oder den er selber vielleicht nicht eingestehen muss. Und ich muss sagen, ich habe dann auch wirklich aufgeatmet irgendwann, als ich merkte, nein, das scheint wirklich schon ein richtig stabiler Typ gewesen zu sein.
Ja.
Deswegen, also so, ich hatte diese diffuse Angst, dass man sich da noch irgendwas stellen muss. Spätestens eben als Anna, also das Fischermädchen, dann in Jung wieder dazukommt und man da zu zweit eine Gasse entlang geht und ich mir jetzt dachte, oh Gott, jetzt kommt doch nicht hoffentlich das, auf was ich denke, dass es hinausläuft und zum Glück kam es nicht so. Und das fand ich eben auch sehr interessant, wie wenig ich diesem Protagonisten anfangs getraut habe und wie glücklich ich dann war, dass man ihm doch trauen konnte.
Im Endeffekt sagen ja alle über ihn, er hat hart gearbeitet. Er war vielleicht ein bisschen eigentümlich. Eine Eigentümlichkeit, die wir an nichts eigentlich so richtig festmachen können. Die wird einfach nur gesagt, aber nicht gezeigt. Die wird so behauptet ein bisschen von den anderen Figuren. Aber gut, dass die jemand in dieser Ego-Perspektive, in dieser sehr subjektiv gefärbten Sprache, in dieser Rollenprosa natürlich auch nicht lesen kann, das ist schon irgendwie ganz okay. Ich würde vielleicht noch so ein bisschen über die Beziehung zu den Gegenständen von dieser Figur reden wollen, weil es geht ja ganz viel um den Blick auf das, was in seinem Schuppen ist oder was in seiner Hütte steht und diese Idee, dass er die ganze Zeit darüber redet, dass, also ich habe mir ein Zitat hier rausgeschrieben, alles ruht irgendwie schwer in sich selbst und sagt irgendwie, was es ist und was mit ihm getan worden ist und alles ist ja alt, wie er selbst und alles steht mit seinem eigenen Gewicht da und strahlt eine Ruhe aus, die er noch nie bemerkt hat. Aber was ist nur mit ihm? Und wir werden die ganze Zeit über das Gewicht der Dinge aufgeklärt. Wir werden geklärt über Dinge, die irgendwie zum Himmel und zur Erde streben. Was hast du denn damit gemacht? Also ich musste irgendwie die ganze Zeit an so, was so bestimmte so existenzorientierte
Ja.
Philosophen wie Heidegger und das Gestell und dergleichen denken und vielleicht auch irgendwie das Eigengewicht der Werkzeuge und sowas. Das ist ja auch irgendwie ein typisches Thema für eine bestimmte Stilrichtung der Philosophie. Ohnehin musste ich oft an Heidegger denken, so dieser Versuch, nochmal eine ganz eigene philosophische Sprache zu entwickeln, so eine Art Urknall wieder herbeizuführen. Das habe ich hier irgendwie in der Sprache auch oft erlebt. Also diese Fixierung auf die Gegenstände ist ja im anderen Buch gar nicht enthalten gewesen. Wie hast du die hier irgendwie wahrgenommen? Was hast du damit gemacht, dass er so viel über die Gegenstände, die sein Leben so geprägt haben, spricht? Also fast so, es ist ja eigentlich sonst schon sehr von Ideen, von Geistern, vom spirituellen, vom übernatürlichen geprägten Buch. Hier versucht er sich ein bisschen stärker wieder in der Wirklichkeit nochmal zu verankern. Und ich musste vielleicht an so Künstler wie so an zum Beispiel an Bresson denken, der ja auch über physische Verrichtungen und Rituale und Wiederholungen und total emotional befreite Momente, in denen einfach Leute Dinge tun, versucht hat, so eine spirituelle Dimension anzusprechen. Also ist das so ein bisschen auch so vielleicht Bresson-artig?
Bresson finde ich eine sehr interessante Herangehensweise, Heidegger auch. Grundsätzlich dachte ich einfach dran, ich meine, das ist ein Text über das Abschiednehmen, über das sich lösen und dann ja einfach auch darüber, dass diese irdischen Dinge, die er noch hat, über die sich Johannes eben auch viel definiert hat. Also es war ihm wichtig, das Haus zu haben, es war ihm wichtig, das Boot zu haben und wichtig war ihm eben auch immer Brot im Haus zu haben und morgens seine Zigarette zu rauchen und auch den Kaffee zu haben, wenn man es sich leisten konnte, dass diese Sachen halt am Ende des Tages doch nur noch Gewicht sind, die man zurücklassen muss. Aber ich finde diese, also ich bin recht begeistert von dieser Bresson, Sichtweise gerade, ja. Sicherlich.
Es ist ganz interessant, wie viel uns dann doch der Blick auf Gegenstände über ihn erzählt. Diese Tatsache, dass er nicht neues Brot kauft, bevor er es aufgebraucht hat,
Ja.
egal wie trocken es geworden ist, das erzählt ja nochmal irgendwie von dieser
Genau.
Frugalität, von diesem total reduzierten Leben. Und ist das nicht auch so eine Henry David Thoreau Walden-Verkitschung so ein bisschen? Nicht, dass Walden da nicht auch ein bisschen eine Kritik hat, aber wir haben ja heute ganz viel irgendwie so hygge-orientierte Leute, die
Ja.
gerne irgendwo in eine Hütte ziehen wollen und dort für immer leben und die Abstand wollen zur Zivilisation. Und da liegt ja schon auch
Klar.
so eine gewisse Idealisierung, oder? Das ist auch ein bisschen Minimal Living hier. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht komme ich ja außen nicht mit nur 100 Gegenständen, sondern sogar mit 11 oder sowas.
Ja und nein. Also es hat irgendetwas Idyllisches, es hat vielleicht auch so ein bisschen was Heimeliges, was Kuscheliges, diese Hüttenexistenz. Ich finde allerdings, Fosse gibt uns genug Merkmale in diesem Text, um zu zeigen, dass es eben auch nicht so ist. Also wenn wir zum Beispiel die Sina haben, die am Ende sich darüber beschwert, dass sie eigentlich immer gern auch einen richtigen Fußboden gehabt hätte und nicht so einen Steinboden, aber dass ihr Vater immer darauf bestanden hat. Und der Roman macht ja auch schon sehr klar, dass es doch die Menschen sind, die du brauchst. Also, dass so eine Eremitage-Existenz in dieser Hütte nicht möglich ist. Also, dass Johannes muss zum Fischen rausfahren, er muss in die Stadt fahren, um seinen Fisch da zu verkaufen. Sie brauchen die Freundschaften, sie brauchen die Kontakte untereinander, weil dieses Leben ja sonst gar nicht möglich ist. Also, ich glaube schon, dass Fosse da den Blick auch immer weitet und sagt, ja, man mag das auf den ersten Blick irgendwie ganz romantisch finden, aber das Leben ist doch größtenteils anscheinend recht hart gewesen. Also nicht entbehrlich, aber hart eben. Es war ein Leben der Arbeit, das dann ein bisschen entspannt wurde dadurch, dass man eine Rente bekommen hat. Ist es wahrscheinlich nicht ganz das, was sich der Natur-Instagrammer und Influencer vorstellt, wenn er sagt, wir machen jetzt das Vanlife.
Na, vielleicht dann aber der irgendwie zu viel Tradwife-Content geguckt hat und so. Also ich glaube, es gibt ja auch eine Form von sehr moderner Enthaltsamkeitslogik, oder? Ich meine, so, klar, das ist eine harte Existenz, eine von Leid geprägte. Also, ich meine, er übergibt sich jeden Morgen, es ist morgens wahnsinnig kalt, die Ungemütlichkeit dieser Welt wird zumindest so erzählt. Aber ich glaube, da ist auch eine Stärke und eine Resilienz in ihm sofort, das alles zu ertragen und weiterzumachen. Und es gibt oft Leute, die sich heute die Welt in ihrer Komplexität angucken und fast so eine Sehnsucht nach nicht im Mittelalter haben, sondern einfach nach einer Form von einfacherem Leben und die sich stark fühlen würden in dem Moment, in dem sie erdulden, dass es morgens irgendwie kalt ist und dass sie selber ihr Wasser pumpen müssen und so. Also ich habe auch gedacht, es ist auch so eine interessante Form von, es ist sicher auch eine Männlichkeitsvorstellung da drin. Weißt du, der Typ,
Es
der in der
ist
Hütte
auf
wohnt.
jeden Fall eine Männlichkeitsvorstellung.
Also ist es auch so ein bisschen so, wie heißt diese Handcreme für norwegische Fische, Neutrogena? Ist auch so ein bisschen so eine Neutrogena-Werbung hier und da. Ja.
Es ist vielleicht aber auch einfach ein bisschen in der Tradition von gewisser norwegischer Literatur zu sehen. Also wenn wir an sowas denken wie irgendwie Hunger von Knut Hamsun, also eben auch das bewusste Ertragen und auch das bewusst sich in eine existenzielle Lebenskrise geben. Ich hatte das Gefühl, dass es einfach aber auch das Aufgreifen von gewissen norwegischen literarischen Topoi, die dieses Land einfach gerne verhandelt.
Ja, es ist auf jeden Fall ganz anders als irgendwie so ein Karl-Ove Nausgaard, der so in der Gegenwart verhaftet ist, der natürlich auch so manche Blicke irgendwie gar nicht so furchtbar weit weg sind, aber der so verliebt ist oder so fasziniert ist von dem endlos sich dahinziehenden Alltag, der so über allem lagert und in seinen Mein Kampf-Bücherzyklus da irgendwie ja so minutiös halt Biografie als Steinbruch direkt überträgt, dass es schon auch irgendwie ganz interessant ist, das ist so eine ganz andere Art von Schreiben, aber ich sehe trotzdem hier und da Schnittmenge zum Beispiel in dem, was wir da gerade irgendwie beschrieben haben, ja.
Ja, ich glaube, Fosse ist einfach hier an einem sehr spannenden Zwischenpunkt, also so zwischen dem, was man wahrscheinlich den. Ja, ich meine, es ist ja die moderne Norwegens, also eben Leute wie Ibsen und wie Hamsun und eben dann sowas wie Nausgaard. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr spannende Schnittmenge eben hier gerade. Oder ein Zäsurpunkt vielleicht auch schon, der gewisse Themen wieder reinholt und neu aufbereitet und für neue Möglichkeiten die Tür öffnet. Und ich denke, deswegen auch verdientermaßen mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden, weil wir haben ja viel über seine Prosa geredet, ob sie uns gefallen hat oder nicht, aber die ist mir doch auch sehr bekannt vorgekommen oder ich habe sie auch in vielen gegenwärtigen Texten und Produkten wiedererkannt. Ich musste an Edwin Rosen denken viel, also mit dieser ewigen Wiederholung. Bei Edwin Rosen haben wir ja sogar das: Ich stehe barfuß im Schnee und es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Ich glaube schon, dass das ein Autor ist, der Gegenwartssprache ein bisschen mitgeprägt hat und mitgeformt hat.
Ja, interessant. Also, dafür ist er, weiß ich gar nicht, ob er so populär ist. Ich glaube, man hat halt viel seine Theaterstücke gesehen und die sind ja auch verfilmt worden und so. Ich habe auch irgendwie bei diesem Buch hier jetzt gedacht, so, ich glaube, das funktioniert noch mal ein bisschen besser als Theaterstück, wo Leute auch die Fresse halten können. Ich glaube, der Roman ist ja ein inhärent ein Medium, das nicht so furchtbar still sein kann, wo Stille und Ruhe schon auch eine besondere Art von Sprache erfordern, weil ja immer Sprache da ist. Während auf einer Bühne ja auch jemand rein präsent sein kann, wo jemand kann da halt irgendwie auf einem Holzsteg sitzen und in die Ferne schauen. Und wenn da der Satz steht, er sitzt auf dem Holzsteg und schaut in die Ferne, dann ist nur eine Sekunde vergangen, während er das in einem Theaterstück ja halt auch für eine Stunde machen kann oder sowas. Und ich habe überlegt, ob irgendwie das nicht vielleicht die organischere Form ist für so eine Kunst, die aus der Stille irgendwie sich entwickeln will. Aber ja, das müssen wir dann in unserer Folge, wo wir über seine Dramen reden.
Theaterstücke reden, ja.
Ja, wo wir irgendwann über seine Theaterstücke halt sprechen. Aber ja, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und es wird sicher auch nicht das letzte Buch gewesen sein, das ich jetzt von Jon Fosse gelesen habe. Aber ich muss sagen, dass mein Erstkontakt, meine ersten größeren Begegnungen jetzt noch nicht mich in einen Anhänger verwandelt haben. Aber mich freut, dass du bekehrt bist und jetzt dreimal täglich Richtung Norwegen betest.
Ich möchte zumindestens ein Leuchten wirklich als Erlebnis empfehlen und ich glaube, ich möchte es auch als singuläres Erlebnis stehen lassen. Ich hätte jetzt gar nicht mal so viel Interesse daran, zu diesem Text zurückzukehren. Ich war einfach sehr begeistert von der Erfahrung, die ich damit hatte. Aber Morgen und Abend, muss ich sagen, fand ich ziemlich toll. Und ist, glaube ich, auch noch mehr der Roman von den beiden, wir bleiben einfach beim Roman jetzt als Oberbezeichnung. Bei den beiden Romanen, die wir hier besprochen haben, ist das, was ich eher für das heimische Regal empfehlen würde. Die Erfahrung mit beiden Texten würde ich aber jedem nahelegen.
Gut, gibt's zum Abschluss noch irgendwas zu sagen? Gibt's vielleicht noch eine kleine Empfehlung an irgendwas anderem, das du gelesen hast, was du den Leuten vielleicht da mit auf den Weg geben möchtest?
Ich habe seit langer Zeit mal wieder 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne gelesen.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Roman, wo die Disney-Verfilmung so ein bisschen den eigentlichen Text überlagert hat, weswegen ich durchaus dazu raten würde, nochmal dieses Buch in die Hand zu nehmen. Ich habe es jetzt aufgrund lustiger Komplikationen das erste Mal auf Deutsch gelesen. Ich kannte vorher nur eine englische Übersetzung, die ich fast etwas eindrücklicher fand als die deutsche Übertragung des Ganzen. Ich möchte wirklich auch mal nahelegen, sich 20.000 Meilen unter dem Meer als Horrorroman zu nähern, als Gothic-Roman. Ich hatte da sehr viel Spaß mit Unterwasser- und Tiefseetaucherei. Da kriegt man mich immer mit. Meine Kurzempfehlung ist 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne.
Dann empfehle ich da kurz als Ergänzung den Dead Authors Podcast, moderiert von Paul F. Tompkins als H.G. Wells, der in diesem Format, das immer so eine Art Impro-Comedy-mäßiges Format ist, das mit so berühmten Autoren, logischerweise schon verstorben und ihrem Werk, arbeitet, bei dem Jules Verne immer so der Schurke ist, bei dem immer so mit dem gezischt wird, wenn dessen Name fällt. Und das ist dann auf jeden Fall eine Möglichkeit, die nochmal ein bisschen einzuordnen. Ein Podcast, der von 2011 bis 2015, glaube ich, in seiner ursprünglichen Form gelaufen ist und auf jeden Fall Momente hat und der einem auch zumindest so ein bisschen was über Literatur beibringen kann, wenn man was sehr einfach Konsumierbares so für den Hintergrund mit ein paar Lachern irgendwie braucht. Auf jeden Fall, ja, das ist dann meine Ergänzung dazu. Und ich würde sagen, damit sind wir auch dann auch schon am Ende unserer Sendung.
Tschüss, Lukas.
Tschüss, Finn.